Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen heutigen Sonntag habe ich uns ein Wort mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte uns aus dem 5. Kapitel die ersten 11 Verse als Predigtext vorlesen. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und er leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, um mit ihnen zu ziehen. Sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass diese fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses teuer werte Evangelium, das du uns schenkst, für diesen Sonntag in unser Leben hinein. Wir wollen dir Dank sagen für diese Verse, die uns einmal deutlich zeigen, wie groß und wunderbar du bist. Und wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt über diese Verse hören, dass du sie segnest, dass du selber zu Wort kommst in dieser Auslegung dieses Evangeliums. Das wird nur dann geschehen und gelingen können, Herr, wenn du dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich nun alle miteinander bitten. Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht hat sich der ein oder andere ja gewundert, als er den Predigtzettel in die Hand nahm, gesehen hat, dass ich heute predige über das Evangelium vom vergangenen Sonntag und vor allen Dingen auch so ein bisschen gewundert hat über diese Überschrift, die ich dann dieser Predigt gegeben habe, eine liebevolle Ohrfeige Gottes. Lassen Sie mich das zu Beginn kurz erklären, dann verstehen Sie auch, warum dieser ganze Gottesdienst dieses Thema trägt, wie Gott uns reich beschenkt, was er für uns tut und wie es eben auch zu dieser Predigt gekommen ist. Einige von Ihnen wissen, ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub. Und in dem Urlaub habe ich 2-mal predigen dürfen. Das ist sehr häufig so, dass ich auch im Urlaub noch Dienste habe. Predigen ist keine Arbeit, das ist ein Privileg. Aber letzten Sonntag, da war es dann noch einmal so weit, dass ich selber in einen Gottesdienst gehen durfte und zuhören konnte in der Predigt. Und euer Pastor, ihr Pastor, das ist ein sehr arroganter Mensch. Der denkt, er wüsste alles und könnte alles. Gerade so theologisch lasse ich mir von wenigen Leuten was sagen. Und ich bin dann in so eine kleine Gemeinde in Vorpommern gegangen, und bei einem gläubigen Pastor, Landeskirche auch noch. Und als der Pastor dann das Evangelium vorgelesen hatte für den Sonntag, für die Predigt, nämlich genau das Wort, das Sie eben gehört haben, da ging bei mir sofort so ein Bild ab, was man alles so predigen könnte. Und ich habe so gedacht, den Text, da kann er mir nichts sagen. Ich habe wirklich so gedacht, ich bin derjenige, der diesen Text beherrscht und ich wollte so ein bisschen gucken, naja, wie macht es denn der junge Kollege, und hätte dann hinterher noch so 3-4 Ratschläge geben können. Aber dann hat mich Gott in dieser Predigt dieses Kollegen erwischt. Dann hat er mir ganz neu, durch eine ganz schlichte, aber ganz vollmächtige Predigt dieses Kollegen nochmal einmal gezeigt, wie ich in dieser Geschichte gemeint bin. Was Gott für mich ist, das war für mich wie so eine Offenbarung. Und es war, ich sage das jetzt eine Ohrfeige, die ich da bekommen habe. Keine Ohrfeige so eher abschneidend oder so, wie was ich vor 50 Jahren als Erziehungsmittel, wo man ein Kind gestraft hat, sondern wie so eine Ohrfeige, so wie ein Trainer beispielsweise einem Gewichtheber vor einem ganz schweren Lift hier nochmal so einen kleinen Klaps gibt und sagt, Mensch, jetzt guck aber mal genau hin, dass du aufmerksam bist. So habe ich das verstanden. Gott hat mich nochmal ganz neu angesprochen, zu sagen, hey, in der Geschichte bist du gemeint. Und der du meinst, du könntest mit deinem theologischen Verstand so vieles erklären aus dieser Geschichte heraus über das Wort Gottes und der so viel Erkenntnis hätte, ich zeig dir mal, so hat Gott mir das einfach letzte Woche deutlich gemacht, ich zeig dir mal, wo es hier um dich geht, wie groß ich für dich bin. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben, eine liebevolle Ohrfeige Gottes, wo Gott mir einfach nochmal deutlich gezeigt hat, was er für mich ist und was er für mich gibt. Und weil mich das so angesprochen hat, bringe ich Ihnen das heute Morgen auch mit und möchte es Ihnen genauso zusprechen, weil da bin ich nicht singulär mit gemeint oder der Petrus, der hier in der Gemeinde natürlich erst angesprochener ist, sondern das gilt uns alle. Eine liebevolle Ohrfeige Gottes, die Sie, die ihr durch diesen Text bekommt, wo Gott euch noch einmal zeigen möchte, was er für euch ist und wie euch reich beschenkt. Und 4 Punkte habe ich mitgebracht. Ich möchte sprechen über die materielle Versorgung. Ich möchte zweitens sprechen über die vorbehaltlose Annahme, drittens über die angstbefreiende Zuwendung Gottes an uns und viertens über die sinnstiftende Führung, die er uns gibt. Der erste Punkt, die materielle Versorgung. Wenn ich immer über diesen Text bisher nachgedacht habe oder auch gepredigt habe, Andachten gehalten habe, war mein Fokus immer auf dem Thema Wort Gottes. Und das ist ein Zentralthema dieses Textes halt, nicht? Die Menge kommt zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Petrus fährt auf das Wort Gottes heraus. Das ist sicherlich ein Thema, gar keine Frage. Aber was mir bisher komplett weggegangen war, war das volle Netz des Petrus. Ich habe das immer nur so im Nebensatz erwähnt. Nämlich, dass Jesus Petrus materiell mit allem versorgt, was er braucht. Er macht den Fang des Jahrhunderts. Der ist so gewaltig, dass er alleine mit seinem Betrieb, mit seinem Bötchen das nicht mehr einfahren kann, sondern er muss andere dazu nehmen. Und dieser Fang ist so gewaltig, dass ihre Boote fast untergehen. Die haben jetzt wirtschaftlich für die nächste Zeit ausgesorgt. Wenn sie den Fang auch noch verkauft haben, halt nicht, dann läuft es richtig gut in Kapernaum, wo die wohnen. Die sind materiell mit allem versorgt, reich gesegnet durch den Herrn. Und das hat Gott mir gezeigt, dass er so nicht nur am Petrus gehandelt hat, damals vor 2000 Jahren, sondern das durfte ich neu wahrnehmen und sehen, Mensch, wie bin ich, Olaf Latzel, reich gesegnet durch diesen Gott, der mir so viel an materiellen Dingen gibt, der mir so vieles schenkt. Und ich möchte da nur 3 Dinge kurz benennen, anreißen. Ich möchte sprechen über das Essen, das ich habe, die Urlaube, die ich genießen darf und die medizinische Versorgung, die ich habe. Und da könnt ihr euch mitnehmen, um einfach nochmal neu zu sehen, was haben wir für einen Gott, wie gut geht es uns 2017 hier in Bremen heute Morgen. Da ist das Essen. Liebe Gemeinde, ich möchte es mal deutlich sagen, wir leben bildlich gesprochen im Schlaraffenland. Wir leben im Schlaraffenland. Wenn ihr heute nach Hause kommt, macht ihr die Kühlschränke auf und da sind alle Köstlichkeiten da, die ihr euch vorstellen könnt. Ich bin gestern einkaufen gewesen. Ich nenne jetzt nicht die Marke des großen Discounters, halt, wo ich gewesen bin. Da war ich am Obststand. Ich habe dann angefangen zu zählen. Ich weiß nicht mehr, ob 70 oder 80 verschiedene Sorten Obst waren. Allein, was es für verschiedene Apfelsorten gegeben hat. Unfassbar. Und das konnte man fortführen. An der Milchtheke, an der Käsetheke. Käsesorten, das waren über 100. Das war unfassbar, was da drin war. Und ich hätte zugreifen können, hätte alles kaufen können, weil ich habe Geld genug. Mir geht es richtig gut. Und heute Morgen sitzt niemand hier, der Hunger leiden muss. Niemand. Die Bitte ums tägliche Brot erfüllt der Heiland Jesus Christus für uns immer wieder aufs Neue. Das ist ein unglaubliches Privileg. Wir haben volle Netze. Und zwar so volle Netze, dass die Boote fast untergehen. Es ist fast zu viel. Und ihr wisst ja, euer Pastor ist ein bisschen übergewichtig. Und einige von euch teilen dieses Schicksal. Warum? Weil wir wirklich wie im Schlaraffenland leben. Uns geht es so gut. Das ist ein Wahnsinn. Und Halleluja, lasst uns Gott dafür loben und preisen. Wie wunderbar. Mensch, da hat mir Gott nochmal klar gezeigt, wie gut geht es mir eigentlich. Ich habe so ein volles Netz. Und nicht nur das Essen, was ich genießen darf. Nein, der Urlaub, in dem ich gewesen bin. Was ist das für ein Privileg? Wenn ich überlege, in welchen Ländern ich alle schon gewesen bin. Ich habe bis auf Australien alle Kontinente besucht. Ich habe Urlaube machen dürfen. Das ist ein Wahnsinn. Vor 50 Jahren war das nicht den Millionären möglich. Und auch da weiß ich, dass ganz viele von euch das so mitsagen können. Die sagen, ja, meine Güte, nicht mal einmal im Jahr in Urlaub fahren, dreimal, viermal. Und was wir für Strecken zurücklegen halt, nicht? Wir haben volle Netze, uns geht so gut. Wir haben solchen Luxus, das ist ein Wahnsinn. Oder an die Medizin. Was haben wir eine medizinische Versorgung? Gott sei Dank in unserem Vaterland. Wenn gleich einer von euch umkippt hier am Stuhl, da rufen wir 112 an. 5 Minuten später ist der Krankenwagen hier, die rufen auch einen Hubschrauber an und da wird nicht gefragt, hast du Geld oder nicht, da wird jedem geholfen. Das ist ein Irrsinn. Und das ist nicht überall auf dieser Welt so. Was meint ihr, warum die halbe Welt nach Deutschland kommen will? Weil wir hier paradiesische Zustände haben, das muss man wirklich sagen, rein irdisch gesprochen vom Materiellen her. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber leider ist es so, dass ich das viel zu häufig vergesse. Ich bin häufig bei ganz anderen Themen und vergesse, dass meine tägliche Bitte im Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute, der Herr überreich erfüllt. Und hat er mir nochmal diese kleine Ohrfeige gegeben, hat gesagt, nun sei aber mal ein bisschen dankbarer. Hat mich nochmal hingewiesen auf das volle Netz, das ich haben darf. Und das ist ja das ganz Wichtige im Glauben, Dankbarkeit. Wenn ihr im Glauben zur Dankbarkeit geführt worden seid, dann wisst ihr, dass ihr nahe bei Jesus seid. Je näher ihr zu Jesus kommt, desto dankbarer werdet ihr und desto stärker werdet ihr in das Lob Gottes geführt. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Bodo Schwing hat einmal gesagt, unser Glaube ist dann gesund, wenn wir das Danken gelernt haben. Und man braucht mal oft nur auf das gucken, was Gott uns tut und dann werden wir auch ins Danken geführt. Leider ist das ja häufig bei uns so, dass wir nicht das sehen, was wir haben, sondern wir gucken nur noch auf das, was wir noch nicht bekommen haben und das bewegt uns dann. Und da gibt Gott dir auch heute so eine kleine Ohrfeige. Und er sagt dir, angesichts deiner materiellen Versorgung, was er für ein wunderbarer und großartiger Gott ist. Er sagt dir nochmal, ich habe dir deine Netze vollgemacht. Mit deinem Auto, mit deinem Haus, mit deinem Garten, mit deinem Bankkonto. Ich habe dir das Netz vollgemacht. Das ist das Erste, die materielle Versorgung. Ein zweitens, die vorbehaltlose Annahme. Auch das ein unglaubliches Geschenk. Petrus bringt das hier zum Ausdruck. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Er merkt, er ist Sünder und da ist der Heilige Gottes. Dort ist derjenige, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt haben darf und kann. Und trotzdem geht Jesus hin und nimmt diesen Petrus an, führt ihn in die Nachfolge, verbringt die nächsten Monate und Jahre mit ihm. Er nimmt diesen Petrus an, obwohl er nicht nur zu diesem Zeitpunkt ein Sünder ist, sondern wir wissen das ja aus den Evangelien, das ist ja ein ganz schwacher Kandidat gewesen. Immer die große Klappe, aber wenn es drauf ankommt, dann versagt er, dann geht er mit dem Schwert auf andere Leute los oder verleugnet Jesus bis aufs Bitterste. Und das wusste Jesus zu diesem Zeitpunkt natürlich alles schon. Der wusste, was für ein Kaliber dieser Petrus ist. Und er nimmt ihn an. Für ihn gilt ganz genau dieser Wochenspruch, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, Jesaja 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er nimmt Petrus an, er macht ihn zu seinem Jünger, zu seinem Nachfolger. Und das ist etwas, worauf das Leben dieses Petrus ruhen durfte, diese vorbehaltlose Annahme Gottes. Und das ist auch etwas, worauf mein Leben ruhen darf. Auf dieser Annahme Gottes. Nicht darauf, was mir andere Menschen sagen, was mir meine Tochter, meine Ehefrau, mein Kirchenvorstand oder meine Gemeindeglieder sagen, meine Eltern, sondern mein Leben ruht auf dem, was Gott zu mir sagt. Gott sagt zu mir, du bist mein. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das sagt er nicht nur mir, sondern das sagt er auch dir. Du bist angenommen. Und bitte gründe dein Leben auf diese Annahme Gottes. Gründe sie nicht darauf, was Menschen dir sagen, spiegeln oder gegeben haben. Denn da kann man ganz schnell enttäuscht werden. Und ich erlebe das in der Seelsorge immer wieder. Das sind diejenigen, die enttäuscht wurden schon als Kinder von ihren Eltern, weil die Eltern ihnen nicht die Liebe gegeben haben, nicht die Annahme, die sie hätten geben sollen. Das sind Jugendliche, die in der Schule gemobbt werden, die kein Bein in ihrer Klasse auf den Boden bekommen, die ausgegrenzt werden, die gehänselt werden, die keine Annahme erfahren. Das sind Menschen, die in der Ehe sind und die gedacht haben, ja, mit ihr oder mit ihm, da wird alles rosa-rot. Aber schon nach kurzer Zeit hat sich gezeigt, das ist nicht der liebste Mensch, der mir vieles gibt, sondern das ist die Horrorveranstaltung meines Lebens. Und ich habe hier nur Streit und Widerstand, keine Annahme, keine Liebe und man leidet nur noch. Oder im Beruf, man gibt sich Mühe, wie man möchte, aber die Anerkennung bleibt einem versagt. Und das ist in der Welt immer wieder so. Und glauben Sie mir, nicht nur diejenigen, die jetzt tief drin sind, auch die, die meinen, die ganz großen Stars zu sein, die müssen ganz schnell erkennen, wenn sie sich auf die Annahme und die Anerkennung von Menschen gründen, dann geht es ganz schnell den Bach runter. Heute geht in Paris die Tour de France zu Ende. Und vielleicht haben Sie die so ein bisschen verfolgt. Ganz zu Beginn der Tour de France gab es eine große Aufregung, weil man über einen Fahrer sich furchtbar aufgeregt hatte, über den Peter Sagan. Der Peter Sagan ist einer der besten Sprinter, einer der vielleicht 5 besten Fahrer weltweit. Und der gewann die 3. Etappe mit solch einer Überlegenheit, dass er schon Meter vor dem Ziel die Hände aus dem Sattel nahm und wie so ein Torero Olé machte. Und die ganze Presse war nach der 3. Etappe voll des Lobes. Was für ein Sprinter, was für ein Fahrer, was für eine Überlegenheit. Nicht dieser Peter Sagan, dieser tschechische Radfahrer. Einen Tag später kommt es wieder zu einem Sprint und er will wieder diese Anerkennung, will natürlich wieder gewinnen halt und macht einen kleinen Fehler, geht gegen anderen Fahrer, ein bisschen schwierig, der natürlich dann in die Zäune fährt und alles Elend dieser Welt stürzt über diesen Mann hinein. Was für ein Verbrecher und was der getan hat und unsportlich. Und er wird noch am selben Abend disqualifiziert und von der Tour ausgeschlossen. Ein Tag zuvor noch, 24 Stunden zuvor, gefeierter Held, am Podium stehen alle geklatscht und dann will keiner mehr mit ihm was zu tun haben, weltweit schreibt ihn die Presse runter. So ist es mit der Annahme und Anerkennung der Welt. Die ist heute noch da und morgen ist die weg. Heute hui, morgen fui. Die römischen Cäsaren, die Feldherren, wenn die einen Triumphzug genehmigt bekamen, das war etwas ganz Seltenes, also wenn ein Feldherr einen großen Sieg errungen hatte, dann überlegte sich der Senat, ja, wir wollen ihn natürlich feiern, aber die dürfen nicht durchdrehen, dann musste das genehmigt werden. Dann genehmigte der römische Senat diesen Feldherren den Triumphzug. Und dann durften die mit den Soldaten durch Rom fahren. Und da war aber Folgendes, der Feldherr fuhr vorne vorweg, und hinter ihm auf dem Wagen, auf dem er präsentiert wurde, da stand ein Sklave und der Wolle auf einem Stab anzündete und verbrennen ließ und die verbrannte ganz schnell. Und dann hat er ihm diese Wolle zugehaucht, dieser Sklave, und hat immer wieder gesagt, sic gloria transit mundi, so vergeht der Ruhm der Welt, so vergeht die Anerkennung, die Annahme der Welt. Nicht? Heute bist du noch der ganz große Star und du glaubst, du bist so ein Halbgott, nicht? Du bist unbesiegbar und ganz stark, ob im Beruf, in der Familie, aber ganz schnell kann sich dieses Blatt wenden. So sind Menschen, aber so ist der lebendige Gott nicht, der wahre Mensch wurde. Wenn dieser Gott dich annimmt, dann ist das vollkommen egal, ob du Millionär bist oder Hartz-IV-Empfänger. Ob du kerngesund bist und 100 Meter in 12 Sekunden laufen kannst oder ob du im Bett liegst, dich gar nicht mehr bewegen kannst. Das spielt bei diesem Gott keine Rolle. Der nimmt dich an und er liebt dich, ob du ein IQ von 50 hast oder von 150. Dieser Gott nimmt dich an. Und er sagt vorbehaltlos Ja zu dir. Und da kann dir nichts passieren. Wenn du dich auf die Annahme von Menschen gründest, wirst du es immer wieder erleben, wie du bittere Enttäuschungen und Niederlagen erlebst. Ob in der Ehe, im Beruf, auch in der Kirchengemeinde. Aber wenn du dich auf Jesus verlässt, der dich annimmt, vorbehaltlos, obwohl du nur ein Sünder bist und nichts kannst, dann darfst du wissen, dass du angenommen und gehalten und getragen bist, dass dein Leben Fundament hat. Und das hat mir Gott nochmal neu gesagt. Hey, Olli, du bist angenommen. Schon in deiner Babytaufe habe ich es dir gesagt, ich bin für dich da. Du kannst zwar nichts, du machst in die Windeln, aber ich habe dich lieb. Und genau dasselbe sagt Gott dir. Ich habe ein Ja zu dir. Und weil du dich vor mir gebeugt hast wie Petrus, bist du angenommen. Ich darf es allen Christen sagen, die hier sind, die ihr Ja zu Jesus gefunden hast. Du bist angenommen, dein Leben hat ein Fundament. Ich darf dir im Auftrag Gottes diese liebevolle Ohrfeige geben. Mensch, mach doch die Augen auf. Guck doch mal, wer dich angenommen hat. Guck nicht auf das, was Menschen dir spiegeln. Guck auf das, was Gott in dir sieht, der dich so liebt, der dich so angenommen, dass er für dich in seinem Sohn gestorben ist. Du bist angenommen, wie der Petrus hier in dieser Geschichte. Das ist das Zweite. Ein drittes, die angstbefreiende Zuwendung. Jesus nimmt Petrus nicht nur an, sondern Jesus wendet sich auch Petrus zu und sagt ihm diesen Satz über allen Sätzen, den häufigsten Satz in der Bibel: fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Er sagt ihm, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Wir Menschen haben normalerweise eine Angst für die Dinge in dieser Welt. Krank zu werden, Geld zu verlieren, die Beziehung läuft nicht mehr richtig mit den Kindern oder mit der Frau. Das sind so unsere normalen Ängste, die uns so treiben. Aber es gibt eine Angst, die viel, viel schlimmer ist. Das ist die Angst vor dem lebendigen Gott. Das ist die Angst, die Petrus hier versteht. Der hat verstanden, das ist der Heilige. Und als gläubiger Jude wusste er, ich, sündiger Mensch, darf mich dem heiligen Gott nicht nähern. Diese Angst ist vielen Menschen heute nicht mehr bewusst. Heute wird ja unser Herr und Heiland so zum lieben Gott, nicht? Zu irgendeinem Clownsfigur, zu so einem Öko-Freak, irgendwie degradiert und vergewaltigt bei vielen Theologen, wo man meint, dem könnte man auf Augenhöhe begegnen. Dem heiligen Gott kannst du nicht begegnen. Hebräer 10 heißt es, dass es furchtbar ist, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn du Begegnung mit dem lebendigen Gott hast und Jesus Christus ist nicht bei dir, dann hast du verloren. Dann musst du Angst und Furcht haben. Es gibt keine schlimmere Furcht als die und Angst davor, dem lebendigen, heiligen Gott zu begegnen, ohne das Blut Jesu Christi über seinem Leben zu haben. Diese Angst ist hier Petrus bewusst. Aber Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Du darfst dich mir, du darfst dich dem lebendigen Gott nahen. Und das ist eine unglaublich angstbefreiende Zuwendung. Ich habe eine Zuwendung von Jesus erfahren, dass ich verstehen durfte im Glauben, wenn ich eines Tages vor Gott stehe im Gericht, dann werde ich durchgewunken, ich komme gar nicht ins Gericht. Ich werde durch, weil ich brauche keine Angst haben, ich werde gar nicht für ihn, von ihm verurteilt werden, weil ich bin ja schon verurteilt worden in Jesus Christus. Ich habe das Blut des Heilandes in meinem Leben und deshalb kann ich angstfrei in diese Begegnung mit dem lebendigen Gott eines Tages im himmlischen Jerusalem hineingehen. Aber diejenigen, die das nicht haben, die müssen damit rechnen, fest rechnen, dass der lebendige Gott sie erbarmungslos bestraft. Noch einmal, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich habe im Urlaub noch einmal gelesen, das erste Chronikbuch, ganz interessantes Buch, werde demnächst auch eine Predigtreihe darüber machen. Da geht es in einer Geschichte darum, wie David die Lade überführen will nach Jerusalem. Und da gleiten dann die Rinder aus und die Lade rutscht so ein bisschen. Und Usa, der meint es gut, der meint es so gut, der springt hin zum Wagen und will die Lade festhalten. Und Gott wird zornig und tötet ihn auf der Stelle. So zornig und so furchtbar, dass dann David Angst kriegt, dass er sagt, wie kann das überhaupt funktionieren, der die Heiligkeit Gottes steht. Das ist eine Geschichte, die wir kaum erfassen können. Da sagen wir, wie kann denn Gott so sein? Aber diese Geschichte macht deutlich, die Nähe Gottes ist eine reale Macht, die wir Menschen überhaupt nicht aushalten können. Die können wir nicht ertragen. Es sei denn, Jesus ist bei uns. Es sei denn, Jesus ist bei uns. Dann können wir angstbefreit in die Begegnung mit Gott hineintreten. Und wenn du das gespürt hast, dass du mit dem lebendigen, heiligen Gott durch das Blut Jesu Christi im Reinen bist, dann hast du in dieser buckligen, zu Ende gehenden und sterbenden Welt schon mal gar nicht vor irgendwas Angst. Hallo, wenn Gott ein Ja zu mir hat, wenn er sich meiner erbarmt, wenn er mir sagt, du bist mein, du gehörst mir, ich habe dich erlöst, wie es im Wochenspruch heißt, dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Und ich weiß nicht, mit welcher Angst, mit welcher Furcht ihr heute Morgen hier hingekommen seid. Um eure Gesundheit, um eure Kohle, um eure Kinder, um die Enkelkinder, den Streit in der Nachbarschaft. Weiß der Kuckuck, was ihr für Ängste habt. Ich darf euch im Namen Jesu Christi zusagen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, wenn das Blut des Heilandes über eurem Leben ist. Wenn ihr eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus habt, ist Furcht euch verboten. Das ist lächerlich. Entweder stimmt es, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt und der Herr dieser Welt ist, mit einem Wort dieses ganze Universum gemacht hat. Entweder stimmt das und wenn der uns dann sagt, fürchte dich nicht, dann ist jede Furcht, die wir haben, Gottes Beleidigung. Das nochmal zum Thema Ohrfeige. Du brauchst keine Angst zu haben, schon gar nicht vor deinem Sterben. Aber eben auch nicht, ob die paar Kröten auf deinem Aktienkonto verloren gehen oder stehen bleiben werden. Gott versorgt dich mit allem, was du isst. Sorgen sind einem Christen verboten. Deshalb darf ich dir jetzt nochmal die Ohrfeige geben. hinweisen, so ein Stück weit. Mach mal die Augen auf, lieber Christ, der du wiedergeboren bist. Wieder, das geht nicht an die Leute heute Morgen, die unter uns sind, Jesus nicht kennen. Die können alle Angst haben. Die müssen sich fürchten, davor dem lebendigen Gott zu begegnen. Ihr habt mit aller Recht Angst. Aber die unter uns, die zu Jesus gehören, die gläubig sind, die kriegen heute die liebevolle Tätschelung von Gott. Fürchte dich nicht. Ich bin da, ich habe dich erlöst, du bist mein, sagt dir der lebendige Gott. Das ist die angstbefreiende Zuwendung, die Petrus erleben darf. Und die darfst du auch erleben, hier in diesem Predigtext. Du brauchst keine Angst zu haben. Und ein viertes, was mir dieser Text nochmal neu gesagt hat, wie wunderbar unser Gott ist, das ist die sinnstiftende Führung, die Petrus hier erlebt. Die sinnstiftende Führung. Also der Petrus ist Fischer gewesen. Das ist ein ehrbares Handwerk. Aber wenn der Petrus diesem Handwerk weiter nachgegangen wäre, der hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben. Entweder der wäre ein richtig guter Geschäftsmann gewesen, der hätte noch ein paar mehr Boote gekauft, dem wäre es richtig gut gegangen und seine Kinder und Enkel hätten dann von seinem materiellen Wohlstand profitiert. Oder vielleicht hätte er auch nur gerade eben so über die Runden kommen können, vielleicht hätte er auch den Betrieb in Ruin geführt. Aber egal, was gewesen wäre, nach 100 Jahren hätte kein Hahn mehr nach dem gekräht. Keiner hätte den mehr gekannt. Niemand. Der hat ein Leben geführt, was sich eben nur darin ergossen hätte, zu sagen, ich mache die Dinge dieser Welt. Aber in sein Leben kommt Jesus hinein und er kriegt sein Leben einen ganz anderen Sinn. Er, der ungebildete Fischer, wird zum Verkündiger des Evangeliums. Er wird so groß, dass 2000 Jahre später dann auch noch in Bremen in einer Kirche über ihn gepredigt wird. Ihn weltweit fast jeder kennt. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens, dass der berühmt geworden ist und dass er dann so erfolgreich war, in Anführungszeichen, weltgeschichtlich. Der Sinn seines Lebens besteht ja darin, dass er was fürs Reich Gottes getan hat. Und dass er nicht nur irgendwelche materiellen Dinge angehäuft hat, sondern er hat sich Ewigkeitsschätze gesammelt. Er ist zum Verkündiger geworden. Der ist sogar für Jesus gestorben, der ist in Rom gekreuzigt worden. Und das sind Dinge, die Ewigkeitswerte gehabt haben. Er kann jetzt in der Ewigkeit sehen, was sein Leben für einen Sinn hatte. Der Fischfang, das volle Netz, das war nicht der Sinn seines Lebens mehr, sondern für Jesus etwas zu tun. Und wenn du Jesus hast, dann hast du den Sinn deines Lebens. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass Menschen einen Sinn in ihrem Leben sehen. Auch das erlebt man als Pastor immer wieder, dass Menschen zu einem kommen und sagen, es hat alles gar keinen Sinn mehr. Das geht dann so los bei Menschen, die haben dann nach 50 Jahren Ehe ihre Frau verloren. Und die Kinder verkaufen jetzt das Haus und setzen einen ins Altersheim. Da besucht man diese Geschwister im Altersheim und sagt dann, ja, hat alles keinen Sinn mehr, wo bin ich denn da? Ist alles sinnlos. Das geht dann weiter mit Menschen, die durch Depressionen und andere Sachen keinen Sinn mehr sehen. Ich habe eine furchtbare Sache erlebt von einer jungen, gebildeten Frau, einer Medizinerin, die hat mir einen Brief geschrieben, es gibt keinen Sinn in meinem Leben. Die sah fantastisch aus, Ärztin, das ganze Programm, was macht die, nimmt sich das Leben, weil sie keinen Sinn mehr sieht. Und das ist ein großes Problem, wenn Leute in so eine Sinnlosigkeit hineingeführt werden. Das Wunderbare ist, wenn ich Christ bin, dann habe ich den Sinn meines Lebens. Dann bleibt dieses Schicksal der Sinnlosigkeit mir Gott sei Dank erspart. Wenn ich zu Jesus gehöre, hat mein Leben immer einen Sinn. Jeder Tag, jede Minute. Ob im Altersheim, liebend, im Bett und ich kann gar nichts mehr tun, die Kinder haben mich abgeschoben. Oder wenn ich einfach nicht finde, was ist. Ich finde immer einen Sinn. Weil Jesus meinem Leben einen Sinn gibt. Es gibt drei zentrale Fragen des Lebens. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was ist der Sinn deines Lebens? Und das Tolle ist, als Christ kann ich die sofort beantworten. Wo kommst du her? Ich komme von Jesus. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Jesus. Und was ist der Sinn deines Lebens? Ich lebe für Jesus. Das ist der Sinn meines Lebens. Und ich werde eines Tages, ich, Olaf Latzner, in der Ewigkeit erleben, was alles sinnvoll war, was Ewigkeitswerte sind. Und das darf nicht nur ich als Pastor erleben, sondern das darfst du auch als ganz normaler Christ sehen. Du darfst wissen, dein Leben ist sinnvoll, wenn du zu Jesus gehörst. Auch wenn du momentan nicht siehst, was du mit deiner kleinen Kraft und mit deiner kleinen Macht reißt. Das ist ja für viele Leute immer so die Frage. Ja, ich, Herr Pastor, kann doch nichts tun. Sie davon auf der Kanzel, ja, aber ich doch. Dann sage ich den Leuten immer, ja, was meinen Sie, wie kraftlos ich manchmal sonntags morgens hier am Abendmahlstisch stehe und mit leeren Händen da bin. Und wenn dann irgendwas gelingen darf in dem Dienst, dann sind es nur diejenigen, die für mich gebetet haben. Ich weiß, dass mein Dienst ohne die vielen Beter, die im Hintergrund sind, nicht so sein könnte, wie er ist. Aber diese Beter sieht natürlich niemand. So ein Pastor vorne auf der Kanzel stehen im Talar, die sieht jeder. Aber viele sinnvolle Tätigkeit, die geschieht im Verborgenen für Menschen, aber nicht für Gott. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hat dein Leben einen Sinn. Und wenn du den momentan nicht sehen kannst, weil du sagst, ich habe ja keine Aufgabe, ich übernehme gar nichts in der Gemeinde, dann möchte ich es dir von dieser Stelle aus sagen, dann beruf Gott dich zum Beter. Wir haben zu wenig Beter in unserem Vaterland. Das ist ein großes Problem, dass die vielen Dinge, wie sie momentan geschehen, hat für mich damit zu tun, dass wir keine Beter haben. Dass diese unsägliche Gesetzgebung mit dieser Homo-Ehe durchgekommen ist, hat für mich dafür zu tun, dass vorher nicht genügend Leute gebetet haben. Wir sind in Deutschland sehr gebetsschwach geworden. Wir haben tolle Kirchen, tolle Gemeindehäuser, aber wir haben zu wenig Leute, die treu die Hände falten, auf die Knie geben. Geld kannst du in der Gemeinde heute in Deutschland schnell besorgen, das ist kein Problem. Aber Menschen zu kriegen, die die Hände falten und wirklich treu den Dienst im Verborgenen tun, die beten für ihre Familie, für die Kinder, für die Enkel, dass sie zum Glauben kommen, halt für die Gemeinde, für den Pastor, für die Politiker, das sind viel zu wenige. Da müssen wir uns als Evangelikale mal fragen, wie viel haben wir eigentlich gebetet für die Politiker in unserem Land, dass sie so einen Dreck machen können, wie sie ihn gemacht haben. Wir beten zu wenig. Viel zu wenige Leute sehen da den Sinn ihres Lebens. Und wenn du noch einmal zu Jesus Christus gehörst und sagst momentan, ich habe doch gar keinen Sinn, es bringt doch gar nichts, dann sage ich es dir jetzt im Namen Jesu Christi. Dein Auftrag ist, zu beten fürs Reich Gottes, für all das, was dran ist. Das ist wichtig und das ist sinnvoll. Das sind Ewigkeitswerte. Das ist das Wunderbare. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann weiß ich, mein Leben hat einen Sinn. Auch wenn ich manchmal die Dinge nicht ganz richtig verstehe, aber es hat immer einen Sinn. Und das möchte ich dir für dein Leben zusagen. Ich möchte nochmal diese liebevolle Ohrfeige Gottes geben. Du mit deinem Leben, mit deiner Schwachheit, mit deiner Zurückgezogenheit, mit dem vermeintlich wenigen Wirkungskreis in uns, dein Leben hat einen Sinn. Gott wirkt durch dich. Du musst dich nur als Werkzeug gebrauchen lassen. Das ist die sinnstiftende Führung, die Petrus erleben durfte, wie er als kleiner, sündiger Mensch zu einem großartigen Werkzeug wird. Und das ist auch die Führung, die du erleben kannst in deinem Leben. Eine liebevolle Ohrfeige Gottes. So habe ich das letzten Sonntag erleben dürfen. Und als der Pastor das Amen gesprochen hat, da hatte ich verstanden, wow, was für einen großartigen, wunderbaren Gott habe ich da. So einen großartigen, wunderbaren Gott, der mir solche materielle Versorgung schenkt. Der mich vorbehaltlos annimmt, der sich mir zuwendet, ohne dass ich dann wirklich Angst haben muss in der Begegnung mit Gott und der mir einen Sinn in meinem Leben schenkt. Und genau so spricht Gott zu dir. Er sagt dir, dass er dich mit allem versorgt, was du brauchst. Er sagt dir, dass er dich vorbehaltlos annimmt. Er sagt dir, dass du angstfrei in die Zukunft gehen darfst und er sagt dir, dass du ein sinnvolles Leben hast, weil du zu ihm gehörst. Und diesem Gott, der uns solches noch einmal gesagt hat durch diesen Predigtext, ihm wollen wir Ehre, Lob und Preis geben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.